Boah, ich glaube, mein größter Zeitfresser. Bin, glaube ich, auch so ein Perfektionist. Das ist schwierig. Mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, dass ich mir dann auch so Timer stelle, die mich dann selber da rausreißen.
Eine neue Folge Zeitneid und wir sind wieder bei dem Thema, wie kann ich denn meine Zeit vielleicht etwas besser optimieren? Wie kann ich mich selbst besser einteilen, damit am Ende des Tages auch noch ein bisschen Zeit übrig bleibt für das, was mir wichtig ist? Also wie man so schön sagt, wo ist meine Me-Time, die ich ganz gerne einbauen möchte? Und an dieser Stelle freue ich mich, dass ich noch einmal mit dem Zeitmanagement-Wissenschaftler spreche, Dr. Tim Reichel, der uns ja schon einiges mitgegeben hat aus wissenschaftlicher Sicht, wie man doch aus diesem Dilemma wieder rauskommt, immer diese Zeitfresser vor sich herzuschieben und die Kalender hoch und runter neu zu beschreiben, damit man irgendwie die vielen Termine zwischen Familie, Job und Alltag bewältigt bekommt. Da an dieser Stelle gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Erkenntnisse und deswegen freue ich mich, dass wir nochmal sprechen. Hallo Tim.
Hi Miriam, freue mich, dass ich wieder da bin.
Sehr schön. Also wir haben schon gelernt, du bist Autor, Unternehmer, hast Bestseller geschrieben, unter anderem dieses großartige Buch mit dem Titel 24/7 Zeitmanagement, das Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen, finde ich schon, der ist der Titel Programm. Was ist denn eigentlich dein größter Zeitfresser bei dir?
Boah, ich glaube, mein größter Zeitfresser... Ich bin, glaube ich, auch so ein Perfektionist. Das ist schwierig. Mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, dass ich mir dann auch so Timer stelle, die mich dann selber da rausreißen aus so einem Arbeitswahn und mich dann wieder produktiv machen. Auf der anderen Seite, ich komme ja aus der Wissenschaft, deswegen weiß ich, manchmal braucht man schon so an die 100%, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das rede ich mir zumindest ein. Wenn man so im Unternehmensalltag ist oder einen Haushalt, eine Familie managen muss, dann sind manchmal aber auch 80% völlig ausreichend, um gute Ergebnisse zu erzielen. Da muss ich mich einfach auch noch ein bisschen besser konditionieren. Ansonsten, Perfektionismus, übertriebener Ehrgeiz, das, wo viele so hängen, das habe ich wahrscheinlich auch.
Absolut. Genau. Und da hat ja jeder so sein eigenes Thema, ne, was einem wichtig ist und wo man viel Zeit investiert, was vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist.
Ja.
Wir haben gelernt, du warst an der RWTH Aachen und hast da angefangen, eben den Studierenden unter die Arme zu greifen, ihr eigenes Stressmanagement besser hinzubekommen. Also wie macht man den Spagat zwischen Lernen, Inhalten, aber auch mal ein bisschen Sport einbauen und eben auch am Ende abliefern. Das war so dein Start. Da hast du gut beratend zur Seite gestanden und hast das dann perfektioniert. Gibst jetzt auch Seminare, coacht unterschiedliche Personen von bis, die eben von deinem Zeitmanagement, von deiner Expertise profitieren können. Da gibt es ja so einige Techniken. Was ist denn so deine Lieblingstechnik, um vielleicht auch deinen persönlichen oder auch von vielen anderen Zeitablauf irgendwie besser hinzubekommen?
Boah, es gibt viele. Wir haben jetzt bei uns in der Akademie, ich habe sie letztens gezählt, wir haben 98 verschiedene Techniken aufbereitet, die wir den Leuten zeigen. Bald haben wir die 100 voll, ich freue mich, dann gibt es eine kleine Party.
Yeah.
Aber 98 und boah, die beste, schwierig. Was für mich halt super funktioniert, ist diese schriftliche Plan, alles Mögliche aus dem Kopf rauszulassen, alles aufzuschreiben, auf Papier zu planen. Ganz, ganz klassisch, obwohl ich auch eher digital unterwegs bin. Ich plane immer noch meinen Tag auf Papier, habe auch meine Kalender und meine Apps und mein Trello und alles da, alles schön und gut. Das vielleicht, wenn ich jetzt wirklich schreiben muss, ich gehe mal auf Schreiben, weil Schreiben ist so ein kritischer Punkt, wenn man einen vollen Tag hat und sich wirklich konzentrieren muss, noch irgendwas auf Papier zu kriegen, da ist die Pomodoro-Technik schon ein Gamechanger für mich gewesen, wirklich in Etappen völlig konzentriert zu arbeiten. Vielleicht ist das mein Favorite, ansonsten dieses Plan nach David Allen ist auf jeden Fall auch super, aber der übertreibt ein bisschen aus meiner Sicht, ist auch schon etwas in die Jahre gekommen.
Plan nach David Allen, wie läuft das?
Oh, der ist ein Listenfetischist mit seiner Getting Things Done Methode, hat für alles Listen, die ständig aktualisiert werden müssen. Das klappt auch ganz gut, gerade wenn man das mit digitalen Canva Boards macht, funktioniert das. Aber
also immer, wenn man einen Geistesblitz hat, das muss ich noch machen, direkt aufschreiben.
Richtig, genau, alles aufschreiben und Ellen geht sogar noch weiter, der sagt, schreib direkt eine Deadline dran, mach einen Termin im Kalender, wann du das machen musst. Wenn ich das bei jedem Ding, ich muss Zahnpasta kaufen, da schreibe ich doch jetzt nicht in die Liste, das mache ich nächsten Freitag um 13.15 Uhr und markiere mir das, da werde ich ja wahnsinnig. Also ich persönlich würde wahnsinnig werden.
Absolut, ich glaube alle anderen auch.
Darum, das geht mir zu weit. Dennoch sehr spannende, interessante Methode, weil er halt dieses Konzept mit den verschiedenen Listen, was ich sehr häufig bei meinen Coaches sehe, die haben eine To-Do-Liste. Das Erste, was ich denen wegnehme, ist diese Idee, nur eine Liste haben zu müssen. Hab bitte verschiedene Listen. Hab eine Liste, auf denen du alles sammelst. Hab eine Liste mit deinen 5 wichtigsten Aufgaben am Tag und die arbeitest du ab. Wenn du fertig bist, kannst du was von der anderen Liste nehmen. Wenn du zwischendrin eine Idee hast, kommt dir nicht auf deine Tagesliste, sondern auf die Sammelliste. So, das ist für viele schon
so ein Gamechanger. Dann hast du so ein Buch, wo du es einträgst oder wo schreibst du das auf? Post-its?
Ja, Post-its nicht. Schon, ich habe so eine Art College-Blog, schon ein bisschen hochwertiger, aber auch, wo man die Blätter so rausreißen kann. Es ist ein Notizheft im Prinzip, so. Und meine Tageslisten, die habe ich halt immer separat dann irgendwo liegen, dass ich die auch mal in die Jacketttasche stecken und mitnehmen kann, dass ich dann auch noch weiß, was zu tun ist, weil ich häufig dann auch durch die Seminare an unterschiedlichen Orten arbeite. In meinem Notizbuch sammle ich halt alles möglich, habe aber das dann auch digital, wo ich meine Ideen sammle. Dafür habe ich dann halt so ein Canva-Board, damit ich es da auch schneller hin und her schieben, mit anderen Leuten aus meinem Team teilen kann oder halt auch einfach Freelancern, externen Dienstleistern zuschieben kann, sagen kann, mach. So. Dafür ist es dann auch sehr gut. Aber das ist jetzt persönliche Organisation, wie man das gerne hat. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will papierlos arbeiten, alles auf dem Handy, auch völlig okay. Da muss man halt da seine App finden, mit der das funktioniert, weil häufig ist diese integrierte Kalender-App, diese integrierte Notiz-App, die ist in der Regel gut, aber nicht perfekt, weil man dann bestimmte Sachen nicht machen kann, Anhang dran heften, irgendwie mit Farben arbeiten.
Was würdest du denn empfehlen? Weil ich arbeite genau mit den beiden. Ich glaube, viele andere auch. Was würdest du empfehlen?
Ja. Boah, was ich ganz gut finde tatsächlich, wenn man jetzt gerade sagt, ich arbeite häufig am Handy, aber auch gerne am Desktop und das soll sich synchronisieren, da ist für mich Trello nach wie vor als kostenlose Variante. Man kann auch dafür bezahlen, ist ganz gut. Wenn man jetzt mehr so Richtung Apple denkt, ist Evernote das Pendant dazu, denke ich. Wobei ich nutze Trello auch auf dem iPhone, also das ist da auch gut. Das ist im Prinzip so ein Listenmanagement-System, wo ich aber auch Anhänge teilen kann, wo ich Boards teilen kann. Das ist gerade mein Favorite, weil
also
es einfach
du als Unternehmer musst das teilen. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin vielleicht halbtags berufstätig oder Freiberuflerin und habe jetzt nicht jeden Tag irgendwie so mein Team oder ich muss eigentlich gar nichts teilen. Ich muss das für mich im Blick behalten. Was würdest du da empfehlen?
Dafür ist das auch gut. Also das ist generell ein gutes Tool, dieses Trello, um Sachen aufzuschreiben, um Projektmanagement zu machen, im Privaten, aber auch im Team. Also man kann mit diesem Ding auch eine Hochzeit planen, haben wir auch schon gemacht. So, also dass man dort halt einfach sich verschiedene To-Dos, verschiedene Listen anlegt, verschiedene Deadlines einträgt, Fotos, PDFs mit hochlädt, dass man alles so an einem Ort hat. Und wenn ich das halt mit einer Notiz-App auf dem Handy mache, dann habe ich da halt ein bisschen Text. Aber wenn ich mal einen Link einfüge, ist es schon schwierig, weil dann zum Beispiel kein Hyperlink hinterlegt wird, wo ich mit dem draufklicken kann. Oder es sieht komisch aus, ich kann da nicht vernünftig mit Farben arbeiten, nicht vernünftig mit Daten arbeiten, die mit dem Kalender synchronisiert sind. Darauf würde ich achten. Man kann auch komplett zum Beispiel in Outlook arbeiten. Das geht auch. Es gibt auch Bücher, Zeitmanagement für Outlook gibt es auch Bücher tatsächlich, die nicht gut sind, aber die gibt es.
Aber du hast ja schon einige Tipps gegeben. Das kann man jetzt für sich dann nochmal recherchieren und gucken, ob das eben reinpasst und ob das, das muss ja auch in eine Routine kommen und man muss auch ein gutes Gefühl damit haben, sonst muss man Dinge einfach ausprobieren, was für einen am besten passt und am Ende ist es dann vielleicht der Kalender und die Notiz-App. Das muss ja jeder für sich so ein bisschen austesten. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, Dinge aufzuschreiben, um sie abhaken zu können. Jetzt hast du ganz am Anfang schon die Pomodoro-Technik erwähnt und wir haben noch gar nicht aufgeklärt, was das ist. Also wie gesagt, es gibt in deinem Buch, das heißt 24/7 Zeitmanagement und da weiß man ja 24/7, das ist eben irgendwie, ne, wie der ganze Tag irgendwie abläuft, aber die Zahlen haben auch für dich eine Bedeutung, nämlich sind 24 konkrete Methoden und 7 Prinzipien. Und du hast schon eine Methode gerade mal genannt, also diese Pomodoro-Technik. Genau, was steckt dahinter?
Genau, die Pomodoro-Technik ist eine recht junge Technik aus dem Zeitmanagement, geht zurück auf den italienischen Berater Francesco Cirillo. Der hatte einen Down, eine depressive Phase, konnte sich gar nicht motivieren und hat dann in einem Selbstexperiment gesagt, so, ich gehe jetzt in die Küche, hole mir dort aus der Schublade diese kleine Küchenuhr, die die Form einer Tomate hat, stell die auf die maximale Dauer, die 25 Minuten und in dieser Zeit werde ich jetzt einfach konzentriert arbeiten, danach muss ich nichts mehr machen. Aber das schaffe ich heute noch. So, das hat er gemacht und in diesen 25 Minuten hat er so viel geschafft wie zuvor in 2 Monaten, weil er sich einfach diese kleine Deadline gesetzt hat. Und weil diese Form eben, diese Uhr eben die Form einer Tomate hatte, diese kleine Küchenuhr und Tomate auf Italienisch Pomodoro heißt diese Technik, in Etappen zu arbeiten, Pomodoro-Technik seitdem. Mhm. Und er ist damit berühmt geworden. So, was steckt dahinter? Die Pomodoro-Technik ist ein Konzept, in dem man in Etappen arbeitet. Und zwar immer in 25-Minuten-Schritten, in denen man völlig konzentriert arbeitet, ablenkungsfrei. Und danach hat man 5 Minuten Pause, kann machen, was man will. Das heißt, man kombiniert hier super fokussierte Arbeitsphasen mit kleinen Pausen, die einen geistig, mental erfrischen, in denen man sich auch ganz bewusst ablenken darf. Aber nach 5 Minuten geht's weiter, nämlich mit dem nächsten 25 Minuten Arbeitsset. Und das macht man 4-mal, dann hat man ein Pomodori-Set sozusagen, 4 Einheiten. Dann macht man eine längere Pause und kann wieder anfangen. So, diese Pomodoro-Technik ist wahnsinnig gut für Menschen geeignet, die freie Zeitfenster zur Verfügung haben, in denen sie sich selber managen, selber organisieren müssen und am besten mit geistigen Aufgaben, die sich teilen lassen. Das heißt zum Beispiel schreiben, zum Beispiel lesen, zum Beispiel etwas organisieren, etwas planen. So, dafür ist das hervorragend, weil ich halt immer diese 25-Minuten-Steps habe, in denen ich mich ganz konkret auf eine Aufgabe einlassen kann. Ich habe die Deadline von 25 Minuten, das heißt, ich muss auch fertig werden mit dem Schritt, den ich mir überlegt habe in dieser Zeit. Und danach belohne ich mich aber. Das heißt, ich habe hier direkt diese Kopplung, hohe Konzentration, hohe Leistung mit Belohnung und danach geht's wieder von vorne los. Und diese zeitliche Architektur, die Cirillo da gewählt hat, durch Zufall, weil diese Uhr die 25 Minuten als Maximum hatte, die ist nachgewiesen, auch das Intervall, in dem wir Menschen sehr hoch konzentriert bleiben können. So nach 30, 35 Minuten fällt unsere Konzentrationsfähigkeit sehr stark ab. Da gibt es Studien zu, sehr interessant. Und Cirillo hat genau diesen Point getroffen, wo im Durchschnitt wir noch sehr, sehr hoch motiviert und konzentriert sind. Danach machen wir eine Pause und durch die Pause können wir wieder bei fast 100% Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit anfangen und uns weiter in die Aufgabe hineinsteigern. Der Punkt an der Stelle...
Klingt super. Sachen. Das ist auch jetzt aufs Arbeitsleben natürlich alles gemünzt, aber funktioniert das auch für so ein Selbstmanagement zu Hause, wenn man mit mehreren Aufgaben zu tun hat, die jetzt vielleicht sich nicht nur rein um den Job drehen?
Das funktioniert hervorragend für zu Hause. Es funktioniert nur dann, wenn man ungestört ist. Wenn ich jetzt zu Hause bin und habe 2 Kinder um mich rumlaufen, klappt das nicht. Wenn ich im Büro bin und meine Kollegen wollen ständig was oder die Chefin kommt rein, funktioniert das auch nicht. Das funktioniert nur, wenn ich mir wirklich die Zeit für mich nehmen kann, um konzentriert, ungestört zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber zu Hause bin und ich muss die Küche aufräumen, die Wäsche falten, den Gartenzaun streichen, die Garage aufräumen, das kann ich ganz hervorragend in diesen 25 Minuten Zeitfenstern machen. Und zwischendrin mache ich dann eine Pause, in der ich mich 5 Minuten hinsetze und ein Glas Wasser trinke.
Pomodoro-Technik klingt total gut. Hast du schon erklärt, für wen das was ist? Es gibt noch den Pareto-Effekt, habe ich gehört in deinem Buch. Was ist das?
Genau, die sogenannte Pareto-Verteilung, erfunden von Alfredo Pareto, auch ein Italiener, haben heute einen italienischen Podcast offenbar. Mhm. Nein, alles gut. Die Pareto-Verteilung beschreibt ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, die eigentlich aus der Ökonomie kommt, aber sie lässt sich auch auf unsere Aufgaben anwenden, auf unsere täglichen Aufgaben. Die Pareto-Verteilung besagt nämlich, dass 20% unserer Aufgaben für 80% des Erfolgs, für 80% der Ergebnisse verantwortlich sind. Wir setzen damit sozusagen Prioritäten. Das heißt, einige unserer Aufgaben sind viel, viel mehr wert als andere und bringen viel, viel mehr Ergebnisse als andere auf unserer To-Do-Liste. An sich bringt uns diese Erkenntnis jetzt erstmal nichts, weil wir müssen erstmal herausfinden, was die Pareto-Aufgaben sind. Also die Aufgaben mit überproportional starkem Bezug zu unseren Ergebnissen. Dass wir aber diese Gesetzmäßigkeit kennen, sorgt dafür oder sollte dafür sorgen, dass wir unsere Aufgaben mal analysieren und uns wirklich fragen, okay, diese Aufgabe hier auf meiner To-Do-Liste, sorgt die wirklich dafür, dass ich mein Ziel erreiche, das ich mir vorgesetzt habe, ja oder nein? Oder gibt es eine Aufgabe, die einen höheren Ertrag vielleicht möglich macht? So, und Ich habe das in dem Buch so dargestellt, dass man sich im Prinzip Fragen stellt auf die jeweiligen Ziele, die man gerade hat. Ich mache ein Beispiel. Ich bin im Beruf und ich möchte was verkaufen. Ich muss Kunden anrufen, mögliche Kunden. So, jetzt sollte ich mir, bevor ich das mache, überlegen, welche Kunden haben denn potenziell mehr Effekt auf den möglichen Output als andere Kunden? Ja, wahrscheinlich die, die irgendeinen Hebel haben, die größer sind, die mehr abnehmen können. Das sind auch die, die es ein bisschen unbequemer sind anzurufen, aber das sollte ich dann vielleicht machen, weil ich damit halt viel, viel mehr erreichen kann. Oder wenn ich im Haushalt bin. So, ich komme nach Hause, ich habe eine Stunde Zeit, die Wohnung, das Haus in Ordnung zu bringen. Was mache ich? Ich fange nicht an, das Besteck in der Schublade sauber zu machen, sondern ich räume vielleicht erstmal die Sachen weg, dann sauge ich, dann mache ich die Fenster, was auch immer, so, aber ich fange
was
mit den großen Sachen an.
Ist.
Richtig, genau. Ich fange mit den Sachen an, wo sofort Erfolg oder was große Erfolgsaussichten hat für das Gesamtergebnis. So, damit fange ich an. Damit kann ich was machen. In dem Punkt würde ich mich dann fragen, was kann ich machen, damit die Wohnung aufgeräumt aussieht? Ich habe ja nur eine Stunde Zeit. So, da fange ich halt nicht an, die kleinen perfektionistischen Sachen zu machen. Und wenn man mit diesen Beispielen im Kopf mal auf die To-Do-Liste schaut und überlegt, welche der Aufgaben bringt mich denn jetzt tatsächlich meinen Zielen weiter? Was jetzt auch immer die Ziele sein mögen. So, dann kümmere ich mich erstmal um diese großen, schwierigen Ziele, mach das erstmal und mach dann den Kleinkram. Das ist so dieses übergeordnete Prinzip der Pareto-Verteilung. Darum lohnt es sich, das im Hinterkopf zu behalten, gerade auch wenn man so auf den Tag schaut und sagt, ja, was mache ich denn heute alles? Man sollte mindestens ein sogenanntes Pareto-Ziel dabei haben, eins mit Hebel, eins mit übergeordnetem Output, damit man wirklich was geschafft hat am Ende des Tages. Und wenn man
ja, so eine Belohnung, ne? Und auch irgendwie genau. so ein kleines Glücksmoment für sich, weil man dann sagt, okay, es war viel Mist irgendwie vielleicht heute dabei, aber das eine, das ist mir echt richtig gut gelungen.
Richtig, und das sind häufig schwere Aufgaben, das können aber auch ganz kleine versteckte sein, ne? Ein Anruf irgendwo, eine E-Mail, die ich schreiben muss, ein Gespräch, was ich mit meinem Kind führen muss, Beispiel jetzt, ne? So. Es sind vielleicht drei Sätze, die ich sagen muss, die fühlen sich vielleicht unbequem an, aber es dauert nicht lange, so. Aber wenn ich das schaffe, wenn ich das mache, dann habe ich einen richtig großen Output erreicht mit wenig Aufwand oder mit verhältnismäßig wenig Aufwand, weil selbst wenn das jetzt eine größere Aufgabe ist, für die ich eine Stunde oder zwei was machen muss, die dafür aber trotzdem so viel wiegt wie 20 andere kleine To-Dos auf der Liste, habe ich trotzdem wahrscheinlich Zeit gewonnen und was Sinnvolles gemacht, weil es dann weitergeht in einem wichtigen Lebensbereich.
Wunderbar. Also
die Pareto-Verteilung merken auf jeden Fall.
Ja, das ist aufgeschrieben. Also Pareto-Effekt, Pomodoro-Technik und für eine dritte Runde haben wir hoffentlich noch kurz Zeit, denn es gibt noch ein Alpenmodell. Was ist das?
Genau. Das ist die Alpenmethode von Lothar Seiwert erfunden. Shoutout an dieser Stelle. Nein, die Alpenmethode beschreibt ein fünfstufiges.
Dann geht man wandern.
Ja, hey, es ist ein Akronym. Alpen, jeder Buchstabe steht für einen Schritt, den man unternehmen muss, um eine produktive Tagesplanung aufzustellen. Das A steht für Aufgaben aufschreiben, das L für Länge und Dauern der Aufgabe schätzen, das P für Pufferzeiten einplanen, E für Entscheidungen treffen und N für Nachkontrolle durchführen. Wenn ich diese fünf einfachen Schritte mache, Alpen, dann habe ich einen sehr produktiven, aber auch entspannten Tagesplan. Also ich fange damit an, ich schreibe alles auf, was ich machen möchte. Das ist A. Aufgaben aufschreiben. Dann schätze ich, wie lange jede Aufgabe dauert. 30 Minuten, 15 Minuten, 2 Stunden, was auch immer. Ich schreibe das daneben. So, dann kommt der nächste Schritt und der ist ein bisschen hart, weil jetzt sage ich, ich habe einen Tag, nehmen wir 8 Stunden. Ich habe 8 Stunden Zeit, die ich verplanen könnte. Ich verplane aber nur 4 Stunden davon. Das sind die Pufferzeiten. Ich plane massenhaft Pufferzeiten ein. Das heißt, ich mache nicht das Typische, dass ich Termin an Termin an Termin, Aufgabe an Aufgabe an Aufgabe reihe und meinen Tag überfrachte, sondern ich lasse ganz viel Freiräume dazwischen. Im nächsten Schritt muss ich dann bei E Entscheidungen treffen, welche Aufgaben rausfliegen und ich erstmal nicht mache, obwohl ich sie eigentlich erstmal aufgeschrieben habe, aber sie passen nicht mehr zeitlich in diese Tagesplanung mit den vielen Pufferzeiten rein. Am Ende mache ich dann eine Nachkontrolle und schaue, ob ich wirklich alles Wichtige erreicht habe oder ob ich nicht noch nachjustieren muss. Das ist das jetzt in Kürze. Die Alpenmethode ist deswegen so gut, weil wir ganz häufig so eine riesenvolle To-Do-Liste, einen sehr gefüllten Kalender haben. Wir machen, 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 machen und am Ende haben wir das Gefühl, nichts erreicht zu haben, obwohl wir eigentlich super viel geschafft haben. Absolut. Aber wir haben alles aneinander gehangen.
Das kennen ganz viele.
Genau. Und wir haben alles aneinandergegangen, dann kommt was Unvorhergesehenes rein und alles fliegt durcheinander. Alles geht kaputt, was wir geplant haben. So, das passiert mit der Alpenmethode nicht unbedingt. Sie schützt uns vor solchen externen Einflüssen, auch nicht immer. Ne? Manchmal hilft die beste Pufferzeit nicht, wenn irgendwie, weiß ich nicht, das Kind ins Krankenhaus muss, man irgendwie einen Unfall baut, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert, der größte Kunde anruft, irgendwas ist kaputt gegangen. Was weiß ich, es passiert immer irgendetwas, aber die Alpenmethode ist ein sehr robustes Planungstool, was uns täglich dabei helfen kann, wirklich Platz für die wichtigen Aufgaben zu haben und immer noch genug Flexibilität und Zeit für Unvorhergesehenes. Oder wenn es doch mal länger dauert als geplant, wir eine Dauer falsch geschätzt haben oder jetzt gerade noch was reinkommt, was plötzlich Priorität Nummer 1 geworden ist. Dafür ist das Konzept sehr gut. Mit dieser Kombination, wir hatten jetzt die Pareto-Verteilung, welche Aufgaben sind wichtig, welche nicht. Wenn ich die jetzt in meiner Alpenplanung berücksichtige und sage, okay, wir machen auf jeden Fall eine Pareto-Aufgabe rein und vielleicht dann noch die beiden anderen groß und das so, und ich diese Aufgaben dann noch zusammen mit der als erstes vorgestellten Pomodoro-Technik in Intervallen sehr konzentriert mit kleinen Pausen dazwischen abarbeite, dann habe ich schon eine ganz, ganz schlagkräftige Zeitmanagement-Technik für mich aufgebaut. Und du siehst hier, die Methoden, die spielen alle ineinander. Ich kann die kombinieren, ich kann die ausprobieren, ich kann gucken, passt das zu meinem Typ, passt das in meinen Alltag? Und was ich auch ganz häufig sehe, gerade wenn Menschen viele Verpflichtungen haben, Familie, Job, noch ein Side-Business, noch ein Ehrenamt, noch Hobbys, viele Freunde und so weiter, ich muss das nicht jeden Tag machen. Ich kann zum Beispiel Dienstag mit der Alpenmethode arbeiten. Mittwoch weiß ich auf gar keinen Fall, habe ich die Kinder, ist alles voll, die Betreuung ist nicht da, abends habe ich noch Sport. Aber am Donnerstag kann ich wieder meinen Tag planen. So, das heißt, ich versuche hier diese Zeitmanagement-Tools so für mich zu nutzen, dass sie in mein Leben passen, dass sie mir einen optimalen Halt geben, dass ich damit flexibel, aber auch leistungsfähig bleibe und dass ich ganz bewusst diese Tools so einsetze, dass ich meine Ziele dann erreiche, wenn ich Lust habe, sie zu erreichen und nicht, wie ein Tool es mir vorgibt. Das ist ja, so das der ist Unterschied.
Weil ich glaube, das ist total wichtig zu wissen. Wir haben jetzt so viel gehört und soll ja jetzt auch nicht überfrachten. Und die Zuhörer und Zuhörer sollen jetzt nicht denken, was muss ich da jetzt alles machen, damit ich da rauskomme aus dem Ding? Nee, also es soll ja kein Stress noch on top sein, sondern es soll ja eine Erleichterung werden. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, was du sagst, dass man eben Dinge für sich vielleicht einfach mal austestet und mal probiert, was zu einem passt und ob das wirklich irgendeinen Effekt hat, eine Erleichterung bringt. Und wenn nicht, nimmt man eine andere Methode oder im besten Fall, es gibt ja auch Menschen da draußen, die sagen, nee, ich komme eigentlich ganz gut klar, so wie es ist. Ne? Das möchte ich ja auch an dieser Stelle nicht ausschließen und auch jetzt nicht sagen, alle haben nur Stress und alle brauchen ein Optimum. Aber für die, die halt sagen, nö, also bei mir läuft's alles gut, herzlichen Glückwunsch, einfach weitermachen. Und wenn es irgendwann mal vielleicht stressiger wird, dann gibt es eben diese kleinen Tipps und Tricks, was man eben auch mal anwenden kann. Tim, vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast an dieser Stelle nicht ganz so viel Zeit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich stehe in deiner Liste mit einem Zeitraum drin, der jetzt abgelaufen ist. Ich freue mich aber sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und am Ende möchte ich aber ganz gerne unseren Zuhörern und Zuhörern noch die Möglichkeit geben, das Ganze nachlesen zu können. Denn es war viel drin. Vielleicht habt ihr auch die erste Folge schon gehört. Da hat nämlich Tim auch ganz, ganz viel schon an Tipps eben verraten aus seiner wissenschaftlichen Expertise, wie man gewisse Dinge einfach doch mal in den Alltag einbauen kann, um sich den Zeitstress etwas rauszunehmen. Also ich empfehle euch sehr gerne, die erste Folge euch schon anzuhören. Und wenn man aber doch nochmal irgendwie das alles schwarz auf weiß haben möchte, in den Shownotes versuche ich auch weitestgehend einen Überblick zu packen, was Tim an Tipps gegeben hat. Aber es gibt jetzt auch noch ein kleines Goodie on top, denn wir beide haben uns gerade überlegt, Mensch, wir verlosen einfach ein Buch. Und zwar 24/7 Zeitmanagement, nämlich das Buch für alle, die ja keine Zeit haben, ein Zeitmanagement-Buch zu lesen. Diese Zeit kann man sich jetzt nehmen, alles nochmal ganz genau nachlesen. Und wie das funktioniert, wie man an das Buch kommt, das schreibe ich euch auf meinem Instagram-Account. Miriam Lange TV, einfach draufgehen und da werde ich dann unter diese Folge sozusagen schreiben, was man tun muss, um an das Buch zu kommen. Auf jeden Fall wäre es toll, wenn ihr Zeitneid abonnieren würdet, denn ja, das bringt mir natürlich auch ein bisschen Reichweite und dementsprechend auch gehen unsere Tipps und Tricks raus in die Welt, weil ich möchte natürlich auch mit meinem Podcast erreichen, dass die Menschen mal so ein bisschen weniger gestresst sind im Alltag und sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen leichter fühlen. Tim, was ist so dein Ventil am Ende des Tages? Wann fühlst du dich am wenigsten gestresst und irgendwie leicht und glücklich?
Boah, ich werde das oft gefragt, aber ich mag meinen Job halt echt gerne und ich kann mir auch vieles aussuchen. Ich habe auch Leute, die mir dabei helfen. Deswegen, wenn ich am Abend was geschafft habe, wenn ich meine Projekte vorangetrieben habe, bin ich eigentlich happy. Und wenn ich es dann noch schaffe, ein bisschen was zu lesen, in irgendeine Richtung mich weiterzubilden, was Neues zu lernen, dann ist schon ein guter Tag. Also das versuche ich und ich kann eigentlich nur dazu raten, egal wie voll der Tag ist, nehmt euch am Ende des Tages immer noch ein bisschen Zeit für euch. Schaut euch was an, was euch Spaß macht. Lernt was Neues, macht was Schönes. Wenn es nur Sport ist, wenn es eine Runde um Block laufen ist, wenn ihr sagt, um Gottes Willen, lasst mich in Ruhe mit Sport nach so einem Tag. Guckt euch eine Serie an, lest ein Buch, was euch interessiert. Einfach ein paar Minuten, 15, 30 Minuten, muss nicht lang sein. Zeit
diese
für euch.
Diese Me-Time, die ich so
gerne
irgendwie nenne.
Genau. Zeit, die euch gut tut. Zeit für die Weiterentwicklung. Zeit zum Abschalten. Das ist es, glaube ich, was auf Dauer gesund und fit hält und auch dafür sorgt, dass sie jeden Morgen wieder motiviert aufsteht und sagt, so, let's go.
Ja.
Und da wollen wir ja alle hin.
So ist das doch das perfekte Schlusswort. Tim, herzlichen Dank für deine vielen Infos rund um das Thema Zeitmanagement. Ich denke, da kann sich bestimmt jeder oder jede so ein bisschen was von rausnehmen. Und ich freue mich, wenn wir weiter in Verbindung bleiben. Vielleicht lade ich dich nochmal ein, wenn viele Menschen sagen, ich brauche noch mehr Tipps, dann rufe ich dich an, okay?
Schreibt es in die Kommentare, hilft auch dem Podcast. Darum, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Danke dir. Ciao.
Ciao.